heute in der Predigt gehen wird, ist aus dem Brief, den Paulus an die Kolosser geschrieben hat. Ich lese da Kapitel 1, die Verse 9 bis 17. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn.
Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Mein Name ist Steffen, ich bin Pastor von Mittendrin. Und ich freue mich, dass wir heute wieder ein Stück tiefer gemeinsam in den Kolosserbrief einsteigen werden, um dabei für uns gute Nachrichten aus dem Gefängnis zu entdecken. Das ist nämlich der Titel unserer aktuellen Predigtreihe, gute Nachrichten aus dem Gefängnis. Paulus, der diesen Brief, aus dem der Abschnitt stammt, den wir gerade gehört haben, der diesen Brief geschrieben hat, hat eine ziemlich krasse Lebensgeschichte hinter sich. Er ist jüdisch aufgewachsen, er war gut erzogen, religiös geprägt, super gebildet, wohlhabend und gesund. Und für einige Jahre seines Lebens hatte er einen, ich würde mal sagen, so einen rein kognitiven Zugang zum Glauben. Glaube war bei ihm für lange Zeit ein rein intellektueller Vorgang, ein reines Gedankenkonstrukt. Und obwohl er religiös aufgewachsen ist, ihm also alles, was mit Religion zu tun hatte, sehr bekannt vorkam, das kenne ich alles schon, hat er jahrelang an der Hauptsache des Glaubens vorbeigedacht und auch vorbeigelebt, weil er vorbeigeglaubt hat. Er konnte mit Jesus Christus nichts anfangen. Der Typ, der ungefähr sein Alter hatte und auf der Erde rumspaziert ist und tatsächlich behauptet hat, Gottes Sohn zu sein. Retter, Erlöser der Welt. Das hat einfach nicht in seine Vorstellung von Glauben und nicht in sein Lebenskonzept gepasst. Und während Paulus auf seiner religiösen Karriereleiter immer weiter nach oben geklettert ist, er war leitender Kirchenfunktionär, hat er Christen, die diesem Jesus wirklich vertrauen wollten, weil sie sagen, er ist vertrauenswürdig, die es mit ihm ernst gemeint haben, die hat er verfolgen und festnehmen und foltern und teilweise auch umbringen lassen. Und bei einer dieser Verfolgungsaktionen hat sich sein eigenes Leben komplett auf den Kopf gestellt, drastisch verändert und alles in seinem Leben musste neu auf den Prüfstand. Jede Situation seines Lebens hat er durch diese Begegnung mit Jesus neu überprüfen müssen. Als er gemerkt hat, Glaube ist mehr als Verstand. Gott ist mehr als eine Theorie. Religion ist mehr als ein Moralsystem. Und Jesus Christus ist mehr als ein Spinner. Er ist auch mehr als ein Prophet. Er ist auch mehr als ein guter Lehrer. Jesus ist Gottes Sohn, der Retter der Welt. Und wenn das wirklich stimmt, und das ist das, was bei Paulus passiert ist, wenn das wirklich stimmt, dann wirft das ein komplett neues Licht auf mein Leben, auf meine eigene Vergangenheit, auf meine eigene Schuld, auf meine eigene Unfähigkeit, auf meine eigenen Umstände, in denen ich lebe, auf meine eigene Gesundheit, auf meine eigene Familie, auf meine eigenen Fähigkeiten, auf alles. Diese Dinge sind dann plötzlich, nämlich weil sich die Perspektive verändert hat, nicht mehr ganz so wichtig und vielleicht nicht mehr ganz so zentral, wie sie immer scheinen. Und interessanterweise schreibt er diesen Brief, den wir uns jetzt gleich ein Stück davon wieder angucken werden, nicht diese Erinnerung daran, nicht an Menschen, die sagen, mit Gott kann ich nichts anfangen, mit Jesus kann ich nichts oder noch nichts anfangen, sondern erinnert die Menschen daran, die sagen, mit Jesus kann ich sehr wohl was anfangen, die erinnert er an Dinge, die existenziell wichtig sind, wenn man über Glauben nachdenkt. Es scheint also notwendig zu sein, weil wir vieles davon immer wieder vielleicht vergessen. Und ich bin froh, dass er mich an manche Dinge erinnert hat. Und hier schreibt jetzt also ein Mann mit einer 30-jährigen, sehr geerdeten Glaubenserfahrung an eine sehr dynamische, wachsende Gemeinde und eine Kirche in Kolossae. Er schreibt aus dem Gefängnis in Rom. Dort sitzt er nämlich aufgrund seiner Glaubensüberzeugungen. Aus dem Verfolger Saulus ist der verfolgte Paulus geworden. Ein Gefangener, der im Gefängnis sitzt und dort Briefe schreibt, um andere Christen in ihrem Glauben zu stärken und zu ermutigen. Finde ich eine ganz irre Konstellation. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen krassen Gegensatz erkennen könnt, obwohl Paulus in seinem Leben scheinbar alles gehabt hat. Erziehung, Bildung, Einkommen, Ansehen, Job. War er rastlos und unzufrieden mit sich in seinem Leben, bis er Jesus gefunden hatte. Und weil er dann Jesus gefunden hatte, sitzt er jetzt aufgrund seines Glaubens im Gefängnis und hatte keinen Job mehr, ist heftig verfolgt worden, ist mehrmals fast tot geprügelt worden, hat mehrmals Schiffbruch erlitten. Seine Gesundheit ist auch nicht mehr die beste. Aber aufgrund seiner veränderten Weltsicht, aufgrund seines Glaubens, der ihm die Kraft gibt, steckt dieser Mann nicht im Gefängnis in Selbstmitleid fest, sondern schreibt Ermutigungsbriefe an Menschen, die er größtenteils nicht mal persönlich kannte. Nicht die Empfänger dieses Briefes und schon gar nicht uns heute, wo der hoffentlich auch ermutigend ist, dieser Brief. Dieses veränderte Verhalten, dieser Glaube hat nicht mehr nur was mit Verstand zu tun, das ist das, was er gemerkt hat, sondern das ist eine Herzenssache geworden. Und Paulus vertraut Jesus Christus so sehr, dass er sagt, meine eigenen Umstände sind unwichtig, völlig unwichtig. Mein Glaube ist wichtig, weil Jesus Christus wichtig ist. Und er freut sich über diese Kirche in Kolossae in Kleinasien, der heutigen Türkei, und über die Menschen, bei denen das auch so ist, bei denen die Begegnung mit Jesus einen ähnlichen Effekt hatte wie bei ihm. Ihr Glaube zu Gott ist lebendig, so hat es in den ersten Versen oder in den ersten Zeilen dieses Briefes geschrieben. Ihre Liebe zueinander ist spürbar und sie leben ein zufriedenes Leben in der Gegenwart aufgrund der großen Hoffnung, die in der Zukunft für sie besteht. Oder durch die Zukunft. Seine einzige Sorge, und ich vermute, er kennt diese Gefahr aus seinem eigenen Leben, weil wir Menschen dafür anfällig sind, seine einzige Sorge ist, dass Dinge ins Zentrum rücken, Zentrum des Lebens oder Zentrum des Glaubens, und damit extrem wichtig werden, die eigentlich dort nichts verloren haben, dort nicht hingehören, weil sie gar nicht das Potenzial haben zu halten, was diese Dinge versprechen oder was wir uns von ihnen versprechen. Das können gute Dinge sein, das können schlechte Dinge sein, das kann ich selbst sein, das können meine Umstände sein. Wenn Nebensächlichkeiten zur Hauptsache werden, so hat das in den ersten Zeilen gesagt, dann führt das immer zu einer Schieflage. Wenn wir uns für das Gute statt für das Beste entscheiden, dann ist das immer ein Kompromiss. Und Paulus kann das so schreiben, weil er damit seine eigenen Erfahrungen gemacht hat. Sowohl außerhalb von Kirche und Glaube, da hat er wie viele andere Menschen auch gemerkt, dass es eben nicht Job, eben nicht Gesundheit, eben nicht die Bildung, eben nicht die eigenen Umstände sind, die ihn durchtragen, sondern Gottes Gnade. Und die beschreibt er ganz groß. Und auch als Teil innerhalb einer Kirche hat er die Erfahrung gemacht, dass es eben nicht die Aktivitäten sind, die wir tun, die Gott zum Staunen über uns bringt oder mit denen wir dazu beitragen können, dass er uns liebt oder mehr liebt, sondern seine Gnade. Und die ist es, die er dann beschreibt. Nicht unsere Aktivitäten sind der Grund für unsere Hoffnung, sondern dass Gott aktiv geworden ist. Und Gottes Gnade ist eine tägliche gute Nachricht für ihn in diesem Gefängnis, in seiner Zelle und der Grund dafür, warum er hier nicht ständig über sich nachdenkt und über seine Situation grübelt, sondern warum er in der Lage ist, an andere Menschen zu denken und sie zu ermutigen und ihnen einen Brief zu schreiben. Das, dachte ich, ist wirklich gelebter christlicher Glaube. Gott benutzt Menschen, um durch sie etwas über sich anderen Menschen deutlich zu machen. Also Gott benutzt Menschen, um sich selbst durch andere Menschen anderen vorzustellen und mitzuteilen. Und dazu braucht er, und deswegen ist es interessant, die Geschichte von Saulus anzugucken, dafür braucht er sowohl die fühlen, als auch die denken. Dazu braucht er sowohl die anpacken, als auch die sagen, ich bin eher zurückhaltend, ich warte lieber mal ab. Dazu braucht er sowohl Mädchen als auch Männer. Christlicher Glaube ist nicht nur was für Gefühle, nein, es geht um Knast, es geht um Verfolgung, es geht um Nachfolge. Also Gott braucht Mädchen, Frauen, Männer, Jungs, alles. Menschen, die, und das ist eine große Herausforderung, Menschen, die, ich sag mal, notfalls oder auch nicht notfalls auch bereit sind, sich für ihre Glaubensüberzeugung auch verfolgen, auch einsperren und auch schlagen zu lassen, weil sie unabhängig von ihren eigenen Umständen glauben wollen, glauben möchten. Weil das, an das sie glauben, der, an den sie glauben, so überzeugend war, dass sie keine Kompromisse machen wollen. Und daran erinnert Paulus diese Gemeinde. Denkt an das, wie es ganz am Anfang war, als ihr zum Glauben gekommen seid. Die Begeisterung, die ihr hattet und so weiter. Und Paulus ist dankbar, wenn er an diese Menschen in dieser Kirche denkt und er betet für sie. So steigt er ein, immer wenn ich für euch bete. Und er betet für sie, dass sie verstehen, dass es Gott ist, der durch seinen Geist Weisheit und Einsicht schenkt, damit Menschen den Willen Gottes in vollem Umfang erkennen können. Und Paulus ist dazu bereit, diesen Willen sich von Gott zeigen zu lassen und auch mit anderen darüber zu reden. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist es ihm wichtig? Warum ist es ihm wichtig, warum erwähnt er hier, dass Menschen den Willen Gottes in vollem Umfang erkennen sollen? Warum ist es ihm wichtig? Warum ist es überhaupt wichtig? Oder ist es überhaupt wichtig? Ich habe mich auf die Suche nach der Hauptaussage in diesem Text gemacht und hatte mehrere Ideen und bin letztlich bei den Versen 12 und 13 ist befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn, jemand, der in dieses Reich versetzt wurde, also dorthin gehört, in das Reich, in dem der geliebte Sohn Gottes, Jesus Christus, regiert, in dem er König ist. Und zwar ist das dieser Jesus, von dem dann in Vers 16 gesagt wird, dass durch ihn alles erschaffen ist. Himmel, Erde, Sichtbares, Unsichtbares, Könige, Herrscher, Mächte, Gewalten. Das gesamte Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Jesus ist König. Er ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Er hat die Macht über alle Mächte. Ich glaube, es gibt zwei ganz wesentliche Infos, die in diesem Text für uns drinstecken. Erstens die Information darüber, wer Jesus ist. Und zweitens die Information darüber, wer Jesus für dich und für mich persönlich sein oder werden will oder sein kann. Jesus ist bereits der Herr über die ganze Welt. Das ist ein Fakt. Aber diesen Fakt kann man sich auch ganz gut weghalten. Angela Merkel ist die Bundeskanzlerin, das ist Fakt. Aber das hat unglaublich wenig im Alltag mit mir zu tun. Und deswegen reicht es Jesus nicht, so diese Pauschalaussage, er ist König über die Welt. Er möchte, er will auch Herr über dein und mein ganz persönliches Leben sein. Weil er der Herr über diese Erde ist, ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, welche Chance darin liegt, ihn auch als Herrn über unser persönliches Leben zu haben. Ich komme gleich nochmal drauf zurück, muss an dieser Stelle aber erstmal wieder eine meiner Jogging-Geschichten einschieben. Vielleicht, wenn ihr in Parc Sanssouci unterwegs seid, ist euch auch schon mal diese blinde Frau begegnet, die dort immer spazieren geht. Sie hat einen Blindenstock und ihren treuen schwarzen Hund dabei. Und dieser Hund hat ein Glöckchen-Halsband. Und diese Glöckchen, also dieses akustische Signal, zeigen ihr, wo sie lang zu laufen hat. Ich habe keine Ahnung, woher der Hund weiß, wo sie hin will, aber sie vertraut ihm voll und ganz. Und er zeigt ihr den Weg. Und als ich letzte Woche an ihr vorbeigelaufen bin, da hatte ich das Gefühl, dass sie etwas vom Kurs abgekommen war. Nicht viel, aber ein bisschen. Und sie war geradewegs, ist sie zugelaufen auf eine gemauerte Bank und dahinter eine Hecke und dahinter das Wasser. Wahrscheinlich hätte sie mit ihrem Stock das ertastet und hätte dann den Weg korrigiert. Aber ich bin an ihr vorbeigelaufen und habe zu ihr gesagt, 3 Meter weiter rechts von Ihnen ist die Brücke und Sie kommen mitten über die Brücke, über das Wasser, wo Sie hinwollen. Im Moment laufen Sie auf eine Bank zu und dahinter ist eine Hecke und dahinter ist Wasser. Und sie hat gesagt, danke, dort wo Sie laufen. Und dann habe ich gesagt, ja genau, dort, wo ich laufe. Und dann habe ich gemerkt, sie orientiert sich an meinen Laufgeräuschen, hat den Weg korrigiert, hat die Mitte der Brücke gefunden und hat so ihren Weg gefunden. Sie hätte auch ganz anders reagieren können. Sie hätte sagen können, was geht Sie an, wo ich hinlaufe? Ich habe doch das Recht, hier über diese Bank und über die Hecke und dahinter ins Wasser zu stürzen. Es interessiert mich doch gar nicht, wo der Weg ist. Lassen Sie mich doch in Ruhe mit Ihrem blöden Weg. Ich glaube, dass Paulus diesen Brief hier schreibt, um diesen oder ganz ähnlichen Argumenten vorzubeugen, mit denen wir ganz häufig Jesus ablehnen, der von sich sagt, ich bin der Weg. Ich bin der einzige Weg zu Gott. Und darf ich dir dabei helfen, den Kurs zu korrigieren? Paulus schreibt hier dieser Kirche, Jesus ist der Herr über diese Welt. Er ist der Weg. Das ist er sowieso. Und wenn das so ist, ist das dann nicht ein gutes Argument dafür, ihm auch die Leitung unseres persönlichen Lebens zu überlassen? Zur Erinnerung, Christen. Wieder zu überlassen, da wo wir es vielleicht vergessen haben, da wo wir vielleicht ein bisschen Kurskorrektur brauchen. Dieser Jesus, und so heißt es in Vers 17, war bereits da, als noch niemand an die Erde gedacht hat. Er hat bereits existiert, als es noch nichts anderes gegeben hat. Diese letzten 3 Verse gehören eigentlich zu dem Abschnitt, den Toni nächstes Mal mit uns angucken möchte, aber sie sind extrem wichtig, um zu verstehen, was ist eigentlich Gottes Anspruch? Was genau ist eigentlich dieser Wille Gottes, von dem Paulus hier spricht, den er hier erwähnt? Und warum ist es gut für uns, diesen Willen zu kennen? Im Gegensatz zu allen anderen Göttern existierte Gott schon vor dieser Welt. Er existiert auch völlig unabhängig von dieser Welt. Er existiert über der Welt. Er braucht diese Welt nicht, um zu existieren. Aber wir brauchen ihn, um zu existieren. Und deshalb erwähnt er hier, dass durch ihn alles, also auch wir in Klammern, geschaffen ist und in ihm alles, also auch wir, bestehen. Er hält alles zusammen. Alle Modelle, mit denen wir versuchen, die Ordnungen dieser Welt zu erklären, egal ob physikalisch oder geologisch oder emotional oder gesellschaftlich oder kulturell oder mit der Natur, was auch immer. Alle Erklärungsmodelle über die Ordnung dieser Welt stoßen irgendwann auf die Frage, gibt es noch mehr? Gibt es eventuell doch einen Schöpfergott? Wer oder was hat eigentlich den Anfang gemacht? Woher kommt diese geniale Ordnung? Warum friert Wasser immer und überall bei 0 Grad? Warum hebt der Flieger, der mich morgen irgendwo hinbringt, auch nächste Woche, warum fliegt der dann immer noch? Welche Gesetze liegen dem zugrunde? Woher kommt diese Genialität, die Ordnung dieser Welt? Und immer mehr Wissenschaftler schließen die Möglichkeit, dass es einen Gott geben könnte, nicht mehr kategorisch aus. Die meisten kommen nicht automatisch zu der Überzeugung, es gibt einen Gott. Aber es ist jedenfalls ziemlich genial, wie das alles funktioniert. Und es ist auffällig, wie das alles zusammen funktioniert. Ich habe mich gefragt, warum feiern Menschen Weihnachten, die die Existenz Gottes ablehnen? Reicht die Begründung, es ist eine Tradition? Reicht die Begründung, diese Gefühle, die dort an Weihnachten aufkommen, das ist ein rein chemisch-körperlicher Prozess? Reicht das als Begründung? Sind die Kategorien falsch und richtig? Dass es falsch ist, dass jemand einen anderen Menschen umbringt? Sind das willkürliche Festlegungen? Oder hat das vielleicht nicht doch irgendwas zu tun mit einem Schöpfergott, mit Festlegungen, die außerhalb von unserem Denken irgendwann mal stattgefunden haben? Etwas Übernatürlichem. Etwas Übernatürliches darf nicht sein, wenn man nach dem Motto lebt, ich glaube nur, was ich sehe. Und das produziert Fragen und Fragen und Fragen. Und zu all diesen Punkten und zu all diesen Fragen schreibt Paulus hier, der Lösungsansatz für diese Fragen liegt in Gott selbst. In ihm läuft alles zusammen. Ohne ihn gäbe es gar keine Wissenschaft. Ohne ihn hätten wir gar nicht die Fähigkeit, moralische Entscheidungen zu treffen und richtig oder falsch einzuordnen. Ohne ihn macht auch Weihnachten keinen Sinn. Und manche dieser Spannungen, beobachte ich gerade, sind für mich und für andere Christen gar nicht so dramatisch und nicht so extrem. Nicht, weil ich mir keine Gedanken machen würde, sondern weil ich kein großes Problem im Moment damit habe, zu sagen, ich kann akzeptieren, dass da ein Gott ist und dass es vieles gibt, was ich nicht so richtig verstehe. Aber ich möchte glauben, dass all diese Ordnungen in Gott ihren Ursprung haben. Was kann mir eigentlich Besseres passieren? Und wenn das stimmt, wenn Gott existiert und er der Herr dieser Welt ist und der Herr der Ordnungen dieser Welt, dann liegt in der Beziehung zu ihm auch der Schlüssel für die Ordnungen in unserem ganz persönlichen Leben. Das muss nicht im Chaos enden. Und deswegen schreibt Paulus hier in Vers 10, je mehr wir unser Leben unter der Herrschaft und Leitung von Jesus leben, desto mehr werden die Ordnungen Gottes in unserem und durch unser Leben sichtbar. Wir werden nämlich imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist. Unser Leben wird Früchte tragen und wir werden Gott immer besser kennenlernen. Ständig das tun, was gut und richtig ist, ist ein unglaublich tiefes Bedürfnis von uns Menschen. Aber wir versuchen es häufig, indem wir uns anstrengen, und wir versuchen es häufig ohne Gott. Und das funktioniert nicht. Immer wenn wir Gottes Leitung und seine Ordnungen ablehnen, entsteht Unordnung, Nichtordnung, nicht so wie gedacht, nicht so wie möglich, ein Kompromiss. Aber je mehr wir uns an Gott binden, und das ist eine steile Behauptung, sagt Paulus hier, je mehr wir uns an Gott binden, desto mehr werden unsere Reaktionen auf Dinge, die in unserem Leben passieren, seinen Ordnungen und seinem Willen entsprechen, weil Jesus König ist. Vielleicht sagst du jetzt, stopp. Ich habe letzte Woche meinen Job verloren und Außerdem wurde bei meinem besten Freund auch noch Krebs diagnostiziert. Mein Leben zerfällt gerade in Unordnung. Es entsteht gerade Chaos. Wenn ich Paulus richtig verstehe, dann sagt er hier, ist das wirklich so? Was ist das eigentliche Problem, was gerade bei dir los ist? Ist das Ereignis das eigentliche Problem oder ist die Reaktion darauf das eigentliche Problem? Ja, Job verlieren ist nicht gut und fühlt sich auch nicht gut an. Ja, eine Diagnose ist nicht schön und fühlt sich nicht gut an. Aber ob unser Leben, ob dein Leben dadurch wirklich in komplette Unordnung und in ein Chaos stürzt, hängt, glaube ich, eher an der Reaktion darauf, wie wir damit umgehen, als an den Umständen an sich. Oder wir müssen uns die Frage stellen, haben wir uns von dem Job abhängig gemacht? Haben wir uns von unserer Gesundheit abhängig gemacht? Oder haben wir uns von Jesus abhängig gemacht, der Herr und der Schöpfer dieser Welt ist? Und wenn Gott fähig ist, das gesamte Universum zu überlegen, zu kreieren, zu schaffen, diese Fantasie und noch in Ordnung zu halten und zu leiten, dann ist er auch fähig, dein Leben und mein Leben als kleines Bausteinchen in diesem ganzen Universum doch auch zu leiten und zu einem guten Ziel zu bringen, ebenfalls in Ordnung zu halten. Wenn irgendwo ein Vulkan ausbricht, hat das schlimme Folgen, hat aber nichts damit zu tun, dass die Schwerkraft sich verändert, dass die Temperatur, bei der Wasser kocht, sich verändert, dass Flugzeuge nicht mehr fliegen, außer vielleicht wegen der Aschewolke. Ja? Also wenn irgendwo was Schlimmes passiert, hat das nicht automatisch, es hat gar nicht Auswirkungen auf die Ordnung dieser Welt, weil Gott die festgelegt hat. Und ich glaube, so ist das auch in unserem Leben. Das bedeutet nicht, dass nicht vielleicht Dinge passieren, die uns zu schaffen machen, die uns Mühe machen, die wehtun. Aber die viel grundsätzlichere Lebensordnung wird dadurch nicht erschüttert. Nichts passiert zufällig, sondern unter Gottes Kontrolle. Und Paulus schreibt dieser Kirche hier, dass er für sie betet. Und er betet für sie, dass sie das immer mehr verstehen. Immer mehr, ein bisschen mehr, jeden Tag ein bisschen mehr davon verstehen. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist schwer zu verstehen. Und mit diesem Gebet bekommen wir quasi eine Vorlage dafür, wie das funktionieren kann, ein Leben immer mehr Gott und seiner Leitung anzuvertrauen und dem auch unterzuordnen. Das war sein Wunsch für die Kolosser und deswegen können wir ganz praktisch von diesem Gebet was lernen. Dieses Gebet macht nämlich deutlich, und ich kann mich auf Katharina eben beziehen, und es war sehr schön, diese Einleitung, dieses Gebet macht deutlich, Christsein, Glaube an Jesus ist kein Zustand, den ich einmal einnehme und dann immer habe, sondern es ist ein Prozess. Es ist ein lebenslanges Ringen, ein lebenslanger Prozess, den Willen Gottes, mich darauf einzulassen, den Willen Gottes ein bisschen mehr und ein bisschen besser zu verstehen und umzusetzen. Und dazu ist es wichtig, und ich glaube, deswegen ist es gut, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat, das Evangelium in seiner ganzen Tiefe immer und immer und immer und immer wieder zu hören und auch anzuwenden, sich der Frage zu stellen, was heißt das denn für meinen Alltag? Nicht nur eine Kopfsache draus zu machen und am Eigentlichen vorbeizuleben, sondern zu gucken, was heißt das denn jetzt für meinen Umgang mit? Was heißt das denn jetzt für meine Situation in? Und so weiter. Und sobald, ich habe mich bei ertappt und habe gemerkt, sobald ich denke, ach, schon wieder Evangelium, ich habe es doch jetzt schon 100-mal gehört, ich habe es auch vielleicht schon 100-mal gesagt, das kenne ich doch schon. Häufig bin ich in solchen Momenten viel, viel, viel weiter weg, als ich mir eigentlich eingestehen möchte. Und häufig habe ich, wenn ich sowas sage, und vielleicht du auch, wenn du sowas sagst, viel, viel, viel weniger verstanden, als wir eigentlich von uns denken. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum Paulus den Christen in dieser Kirche diesen Brief schreibt und sagt, das möchte ich euch in euer Herz drücken. Ich möchte es eingravieren in euer Herz. Vergesst das nicht und werdet nicht müde, das immer wieder durchzubuchstabieren. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, Jesus Christus ist das Evangelium. Er ist nicht nur ein Teil davon, sondern er ist das in Person. Und das komplett zu begreifen, das schafft kein Mensch in seinem ganzen Leben. Das ist ein Prozess. Und da sind immer wieder die Fragen, was sagt denn die Bibel? Warum sollte ich mir die denn angucken? Was will Gott denn von mir? Wie kann ich das besser anwenden? Und diese Fragen und das, was dabei rauskommt, ist das, was Paulus als Frucht beschreibt. Als Auswirkung dieser Beziehung. Und die Auswirkungen der Beziehung zu Gott sind gleichzeitig auch wieder Dünger für neue Frucht. Also, wenn ich Bibel lese, um meine Beziehung zu Gott zu vertiefen und zu intensivieren, dann wird sich durch das Bibellesen meine Beziehung und meine Sicht auf Gott verändern. Und wenn sich meine Sicht auf Gott und meine Beziehung zu Gott verändert, wird es hoffentlich dazu führen, dass ich mehr Bibel lesen will, weil ich mehr Infos über ihn brauche, weil ich mehr wissen will. Und das wird wiederum dazu führen, dass sich meine Beziehung zu Gott verändert. Und das Ganze ist Frucht, also Auswirkung und gleichzeitig Dünger für neue Frucht. Und das macht total Sinn. Und da, wo das nicht passiert, da sagt Paulus, da guckt mal hin, ob ihr wirklich das Gute an der guten Nachricht schon verstanden habt oder ob ihr nicht einfach nur eine Nachricht habt. Vers 12 beantwortet die Frage, wie wir da hinkommen können. Was berechtigt uns eigentlich dazu? Was müssen wir tun? Wer kann das eigentlich schaffen? Und dann sagt er hier, dieses Recht bekommt man einfach. Das bekommt man geschenkt. Einfach so. Jesus macht Menschen, die ihm vertrauen, zu Erben. Jesus holt sein Volk. Er versetzt Menschen in diesen Zustand. Das heißt, dafür können wir gar nichts tun. Und das hat den Vorteil, wir haben alle die gleichen Startvoraussetzungen. Uns geht es allen genau gleich. Niemand, der Jesus vertraut, muss Angst haben. Schaffe ich das? Komme ich wirklich dahin ins Licht, in die Ewigkeit? Was ist mit meiner Vergangenheit? Was aus meiner Vergangenheit wird mir zum Fallstrick? Kann ich wirklich sicher sein? Bin ich wertvoll genug? Und Paulus sagt, hey, entspannt euch. Wenn du Christ bist, wenn du versuchst, Jesus zu vertrauen, wenn du versuchst, ein Leben zu leben, was ihm gefällt, dann wurdest du durch Jesus wertvoll gemacht. Er ist dadurch aktiv geworden. Er hat dich in diesen Zustand versetzt, den niemand von uns jemals aus eigener Kraft hätte erreichen können. Kein Mensch ist von sich aus gut genug, um in Gottes Reich zu kommen, weil dort Jesus regiert. Kein Mensch kommt unter Gottes Herrschaft, wenn oder weil er sein Leben in Ordnung hat. Ganz im Gegenteil, Gottes Herrschaft führt dazu, dass unser Leben in Ordnung kommt. Gott steht nicht am oberen Ende der Leiter irgendwo und wartet, dass wir uns da hochkämpfen, sondern der König ist diese Leiter hinuntergestiegen, uns entgegen. Das macht einen König aus, der unvergleichlich ist. Und deswegen betont Paulus hier nochmal, durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Er beschreibt hier nochmal diese Tatsache, diese Fakten, diesen Inhalt dieses Prozesses. Es hat dort nämlich ein Tausch stattgefunden. Jemand anderes hat als Lösegeld bezahlt. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. In dem Moment, und das ist am Kreuz passiert, als Jesus hingerichtet wurde, in dem Moment, in dem Jesus unsere Sünde übernommen hat, ist er nicht selbst Sünder geworden. Er hat nicht selbst angefangen zu sündigen, sondern er ist für uns zur Sünde geworden. Das heißt, anstelle von uns Sündern hat ein Sündloser, nämlich König Jesus, Gott, diesen Platz eingenommen und damit die Verurteilung abgewendet, weil es keinen Grund mehr gab zu verurteilen. In dem Moment, wo Jesus unsere Wertlosigkeit durch seine Vollwertigkeit ersetzt hat, hat er unseren Platz eingenommen und uns dadurch unseren Wert gegeben. In dem Moment, wo er unsere Ungeduld in seiner Geduld ersetzt hat, in dem Moment, wo er unsere Lieblosigkeit durch seine Liebe ersetzt hat. Jesus ist das für uns geworden. Bei Menschen, die Jesus nachfolgen, hat es überall da, wo wir nicht perfekt sind, überall da hat dieser Tausch stattgefunden oder kann dieser Tausch stattfinden. In ihm und durch ihn sind wir so, wie wir gerne wären, wie wir aber nie aus eigener Kraft werden können. Egal wie sehr wir uns abmühen, und deshalb hat er das für uns getan. Aber eben weil alles durch ihn besteht und er vor allem anderen da war, kann er aus der Unordnung und Unsicherheit in unserem Leben Ordnung und Sicherheit machen. Dem christlichen Glauben wird ja häufig vorgeworfen, ich darf nicht und ich muss. Das sind häufig so die Klischees, mit denen wir zu tun haben. Ist dir aufgefallen, dass es nicht einmal in diesem Abschnitt darum geht? Kein du sollst, kein du darfst nicht, kein dafür musst du aber. Nirgends ist Gehorsam die Voraussetzung dafür. Die einzige Aufforderung im ganzen Text bis hierhin ist, freut euch darüber und dankt ihm. Das ist die einzige Aufforderung. Worüber? Über das Erbe, was ihr als Geschenk bekommen könnt. Ihr habt sogar ein Recht darauf. Kennt ihr den Animationsfilm Ratatouille? Sterne-Restaurant in Paris. Der Besitzer ist verstorben. Der Typ, der es übernommen hat, hat es runtergewirtschaftet. Und bla 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 bla. Ganz am Ende, es taucht ein Papier auf, in dem klar wird, dass dieser tollpatschige Küchenhelfer der Sohn des ehemaligen Besitzers und damit der rechtmäßige Erbe von diesem Restaurant ist. Und dann geht es einige Minuten lang darum, dass dieses Papier, das wird mal geklaut, mal fliegt es durch die Straßen von Paris und dann ist es kurz davor, ins Wasser oder in die Kanalisation zu fallen. Und immer steht diese Frage im Raum, schaffen die das? Kriegen die dieses Papier? Und wird klar, dass dieser Junge wirklich sein Erbe antreten kann? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir so leben, als wäre die Frage noch offen. Wir hetzen durchs Leben, ich hetze durchs Leben, oder wir kontrollieren unser Leben, versuchen es zu kontrollieren, als würde es davon abhängen, ob wir das Erbe bekommen oder nicht. Als würde es von uns abhängen. Paulus hält es hier für notwendig, den Christen in ihr Herz zu brennen, und ich hoffe, das ist in eurem Herzen heute angekommen. Euch ist vergeben. Ihr seid Erben. Es gibt Hoffnung. Was können wir dafür nächste Woche tun? Freut euch. Und dankt Gott dafür. Und dann lasst uns mal beobachten, was passiert.